Herzlich willkommen bei den Machen Talks, dem Urban Roadtrip zum Machen Festival, in dem wir Menschen vorstellen, die anpacken, die interessante Projekte vorantreiben, die uns inspirieren, kurz MacherInnen aus der Region Mitteldeutschland, die wirklich coolen Scheiß machen. Ich bin Luzi und heute sprechen wir über Influencer. Und ich höre jetzt schon, wie ihr genervt ausatmet, aber keine Sorge, erstmal könnt ihr aufatmen, denn wir reden über Nachhaltigkeit im Influencer-Game. Kann das funktionieren und wenn ja, wie? Und wie oft kommt es dabei zu Konflikten mit dem eigenen Gewissen? Darüber spreche ich mit Marisa. Sie hostet den Podcast Verquatscht, hat das Ökologie-Scam-Mac gegründet und schreibt Bücher, aber sie ist auch Content-Creatorin. Als MySustainableMe postet sie auf Instagram Beiträge zu nachhaltigen Themen und beantwortet dabei zum Beispiel solche Fragen. Wie nachhaltig sind Internetbestellungen? Welches ist der nachhaltigste Mobilfunkanbieter? Und macht Soja Männern eigentlich Brüste? Bildungsauftrag check, würde ich sagen. Wie nachhaltige Content Creation aber geht und auf welche Herausforderungen man dabei stößt, das bespreche ich jetzt mit Marisa.
Ich habe vor allen Dingen das Gefühl, dass alle erwarten, nur weil man sich für mehr Nachhaltigkeit stark macht, dass man selber sozusagen Mutter Teresa ist und alles richtig macht. Man darf eigentlich gar nichts falsch machen, weil dann ist man schon unauthentisch. Mein Ziel ist nicht, dass Leute denken, oh, habe ich gesehen bei Marisa, das kaufe ich jetzt nach, ich brauche es eigentlich überhaupt nicht. Ja, sondern dass Leute, wenn sie nach einer Alternative suchen, dann quasi irgendwie Marke XY im Kopf haben. Ne? Alleine was Lebensmittel betrifft, wir können nicht nicht konsumieren, außer wir leben alle jetzt irgendwie halt in so einem Selbstversorgertum. Aber selbst dann müsste man ja noch irgendwo Strom und Wasser beziehen. Also konsumfrei ist eigentlich quasi unmöglich in unserer Gesellschaft, in der wir leben.
Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke.
Wir müssen zuerst die allerwichtigsten Sachen klären. Ich habe es eben schon mal im Intro angesprochen und wir wollen natürlich auch deine Expertise nochmal hier klarstellen. Macht Soja Männern Brüste?
Ist eine sehr schöne Frage. Nein, tut es nicht. Dort sind zwar sogenannte Phytoöstrogene enthalten, aber die haben keine Auswirkungen auf unser Hormonsystem und können schon gar nicht dafür sorgen, dass Männern irgendwie Brüste wachsen, wenn sie ein bisschen Sojamilch in ihren Kaffee kippen.
Sehr gut. Jetzt, wo das geklärt ist, können wir so richtig starten. Ich habe eben schon das Wort Influencer genannt. Wenn ich dich so nenne, welches Gefühl hast du dann dabei?
Kein gutes, ehrlich gesagt. Also ist natürlich irgendwo sozusagen die Berufsbezeichnung, ist auch beim Finanzamt so gemeldet, aber ich finde es irgendwie furchtbar, weil der Fokus ja gar nicht sozusagen darauf liegt, Leute sozusagen zu beeinflussen. Es geht ja da eigentlich immer sozusagen um dieses Thema, die Influencen dich Richtung Kaufentscheidung. Ne? Deswegen finde ich das total schwierig, sondern ich bevorzuge auch tatsächlich Content Creator. Also hast du ja auch schon im Intro genannt und das ist auf jeden Fall der Begriff, den ich viel passender finde, weil ja der Großteil der Arbeit einfach sozusagen daraus besteht, dass man eben, wenn es gut läuft, es gibt natürlich auch Leute, die verdienen nur damit Geld, dass sie keine Ahnung, regelmäßig irgendwelche Produkte in die Kamera halten. Aber bei mir sieht es so aus und auch bei ganz vielen meiner KollegInnen, dass wir halt vor allen Dingen Inhalte erstellen und dass diese Inhalte auch der Grund sind, warum uns Leute folgen und nicht, weil sie irgendwie daran interessiert sind, was unser Kind heute früh gegessen hat oder so.
Aber jetzt, wo du das so sagst, du bist, also um mal ganz transparent zu sein, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich glaube, wir haben uns 2016 beim Uniradio zum ersten Mal gesehen und ich glaube, da warst du noch nicht so aktiv auf Instagram. Wie bist du dann da reingerutscht in diese Content-Creation-Sache?
Also ich habe, genau, dort haben wir uns kennengelernt und 2016 kommt auch, glaube ich, gut hin, da habe ich das auf jeden Fall noch nicht gemacht, denn das ging erst so im Herbst 2017 los. Und zwar war es so, dass ich ein Praktikum gemacht habe hier bei einem Leipziger Stadtmagazin und wer sich so ein bisschen mit Magazinproduktion auskennt, der weiß, es gibt immer eine Phase, die ist sehr, sehr voll und dann gibt es eine Phase, die ist absolut leer, vor allen Dingen, wenn du nichts mit dem Design zu tun hast. Und da war dann sehr viel Langeweile, aber ich musste ja den Tag dort verbringen. Und in der Zeit habe ich dann quasi angefangen, durch verschiedene Interviews, die ich geführt habe, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befassen und habe dann so einen klassischen WordPress-Blog sozusagen eröffnet. Was heute Ökologie-Scam-Mac ist, war früher sozusagen mysustainableme.wordpress.com. Und mein Mann, also damals noch Freund, jetzt Mann, meinte dann zu mir, Marisa, du musst das unbedingt bei Instagram teilen, sonst sieht das doch kein Mensch. Ne? Und so bin ich dann quasi im Herbst 2017 dazu gekommen, so meine Veränderungen, vor allem auf so einer persönlichen Ebene, ja, auf Instagram zu teilen. Und dann wurde das halt so Step by Step, ich sag mal, professioneller, also dass ich halt viel mehr Recherchearbeit reingesteckt habe und halt nicht nur, guck mal, ich habe heute irgendwie meine Zahnbürste ersetzt und die ist jetzt aus Bambus, sondern dass halt wirklich so Informationen aufgearbeitet wurden und ich halt auch so meine journalistische Expertise, die ich irgendwo mitbringe, dann sozusagen mehr da reingebracht habe. Und so seit 2,5 Jahren bin ich nur noch selbstständig.
Aber wenn du jetzt sagst, du hast vor allem da im Rahmen der Interviews dich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, welche Rolle hat das denn vorher gespielt? War das schon in deiner Kindheit irgendwann mal Thema, so nachhaltiges Leben, oder hat sich das wirklich erst da entwickelt, quasi in deinen 20ern?
Also ich habe tatsächlich einen Vater gehabt, der sehr, sehr spannende Sachen in die Richtung gemacht hat. Aber wie das so ist, also in meiner Teenie-Zeit war es immer so, Hauptsache nicht das, was meine Eltern machen. Und meine Mutter arbeitet auch im hessischen Umweltministerium. Also es gab schon Berührungspunkte damit. Ja, war alles so Sachen, die ich sehr, sehr lange einfach vor mir weggewischt habe. Also ich glaube, so die markanteste Erinnerung dahingehend für mich oder die so diesen Cut irgendwie auch zeigt, war, dass ich, weiß noch, am Anfang von meinem Studium, ich bin 2015 hierher gezogen, auf jeden Fall noch richtig fette H&M-Bestellungen getätigt habe und mich noch gut daran erinnern kann, wie eine bei mir dann quasi in der Studiobude ankam und ich diese ausgepackt habe und so. Und jetzt im Nachhinein denke ich so, oh krass, ey, wie unreflektiert du einfach irgendwie damals warst und wie viel sich einfach seitdem auch getan hat, ne? Also das ist schon irgendwie, ja, krass.
Aber gab es da so einen Moment, wo du das wirklich für dich realisiert hast, so dass das eigentlich quasi alles super schlecht ist für die Umwelt, was du gerade so tust?
Ich habe, nachdem ich mit dem Sauberkasten und mit dem Unverpacktladen in Leipzig quasi Interviews geführt hatte, habe ich angefangen, meinen Plastikverbrauch mir quasi anzuschauen und war so, ach du Gott. Und dann das Peeling in der Dusche, wo irgendwie Mikroplastik drin ist. Und der Nagellack mit 10.000 schlimmen Sachen irgendwie drin. Und dann kam so langsam dieses Bewusstsein für, oh Gott, ich muss dringend etwas ändern. Und dann habe ich auch wirklich ab da versucht, konsequent sozusagen bei Neuanschaffungen auf Nachhaltigkeit zu achten. Und gerade bei so Sachen, die so Verbrauchsgegenstände sind, sage ich mal, ne, also alles, was im Badezimmer zum Beispiel ist, war ich dann auch echt sehr, sehr schnell und sehr, sehr konsequent mit dabei. Es gibt natürlich immer noch ein paar Sachen, die da jetzt noch nicht drunter gefallen sind, weil man manche Sachen dann einfach überhaupt nicht so schnell austauscht.
Aber hattest du selbst dann immer mal so halbe Nervenzusammenbrüche? Weil, also ich finde, ich merke das bei mir, dass man sich damit beschäftigt und dann denkt man sich so, oh mein Gott, ich muss eigentlich alles ändern, ich schaffe das niemals, wie mache ich das am besten? Und dann denkt man sich einfach nur so, ich schaffe das einfach überhaupt gar nicht.
Oh, weniger, also dass ich jetzt wirklich so einen Zusammenbruch oder sowas gehabt hätte, irgendwie nicht so, nee. Ich war eigentlich von Anfang an relativ realistisch und ich glaube auch ganz gnädig mit mir und ich glaube, deswegen bin ich auch dran geblieben. Weißt du, weil ich versucht habe, mich nicht zu überfordern, sondern zu sagen, okay, du musst jetzt halt das und das und alles so nacheinander irgendwie regeln und halt nicht jetzt irgendwie überstürzt irgendwas etablieren, was halt daran scheitert, etabliert zu werden, weil es halt so übers Bein gebrochen ist, sondern das muss ich so langsam einschleichen.
Und ich finde, mittlerweile ist ja Nachhaltigkeit auf Instagram schon ein großes Thema. Also ich finde, selbst diese klassischen InfluencerInnen, die früher vielleicht nur diesen Fashion-Make-up-Content gemacht haben, lassen jetzt schon irgendwie mal nachhaltige Fashion-Brands auf ihrem Kanal passieren. Wie hast du diesen Wandel wahrgenommen? War das zu deiner Zeit, als du angefangen hast, schon ein Trendthema oder würdest du sagen, es hat sich erst so entwickelt?
Also ich habe den Eindruck, dass zu der Zeit, wo ich so angefangen habe, mich damit zu befassen, dass das schon, das so angefangen hat, spannend zu sein. Also ich weiß auch noch, dass der MDR mal da war und dann bei mir zu Hause gedreht hat, weil wir da sehr, sehr gut waren mit Plastikmüll einsparen und sowas und die das halt total spannend fanden, einfach das Thema. Und zu der Zeit war es auf jeden Fall schon so, dass gerade so dieses Zero-Waste-Ding total drin war. Ich glaube, die Klimakrise kam erst so später dazu, als dann auch Fridays for Future und so auf die Straße gegangen sind. Die sind ja, glaube ich, 2019 oder so gestartet oder 2020, bin mir gerade 2019, glaube ich.
Das wahrscheinlich war noch vor 2019, Corona. Vor Corona, ja.
Sozusagen, da kam dann, glaube ich, erst diese Klimakrise sozusagen als großes Konstrukt, wo eigentlich so dieses Plastiksparen nur ein Teil von war oder ist immer noch. Genau, also auf jeden Fall war das zu der Zeit, hat es gerade, glaube ich, gut angefangen, sage ich mal. Und jetzt merkt man ja, also neulich habe ich gesehen, dass Dagi Bee jetzt eine Hafermilch hat und ich war so, okay, crazy. Vor, keine Ahnung, 4 Jahren wäre es vielleicht noch der Eistee gewesen, so, und jetzt ist es halt eine Hafermilch. Was natürlich schon irgendwie cool ist auch, wenn das sozusagen im Mainstream einfach ankommt.
Das ist ja auch krass bei Dagi Bee, ne? Weil was man ihr ja irgendwie vorwerfen könnte, ist, dass sie ja an sich selbst nicht mal vegetarisch lebt so und trotzdem eine Hafermilch rausbringt. Ist das dann was, wo man sagen könnte, ah, die springt jetzt auf so einen Trendzug auf, weil Hafermilch irgendwie das coole Ding ist? Oder ist das einfach eine normale Entwicklung, die Personen so durchlaufen können und dürfen?
Puh, also ich glaube, sie wird natürlich schon irgendwie da auf einen Trend auch irgendwie aufspringen. Aber ist das jetzt schlecht? Glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist einfach cool, wenn mehr Leute dafür sensibilisiert werden. Und durch wen das passiert, ist dann erstmal sozusagen die zweite Sache. Ist natürlich schöner, wenn die Marken, die da schon immer Vorreiter waren, sozusagen davor geprägt sind, die da vielleicht auch ein paar blaue Flecken davon getragen haben, weil sie halt noch nicht in so einen etablierten Markt, sage ich mal, reingegangen sind. Wenn die am Ende sozusagen davon am meisten finanziell auch profitieren. Aber ich sag mal so, jeder Liter Kuhmilch, der durch einen Liter Hafermilch ersetzt wird, ist erstmal positiv zu sehen. Und deswegen würde ich mir jetzt nicht anmaßen, das irgendwie super schlecht zu finden, sondern ich finde es eigentlich cool, dass sie das mit auch in den Mainstream holt. Aber ich hoffe natürlich, dass die Profiteure davon am Ende halt die sind, die das schon immer machen.
Als du angefangen hast, auf Instagram zu posten, kannst du dich erinnern, ob es da schon so Vorbilder in Anführungszeichen für dich gab, die so Vorreiter waren für nachhaltiges Influencertum?
Es gibt ja bis heute eigentlich nicht so viele richtig große, außer Luisa Dellert, die ja aber auch, glaube ich, erst so auch zu der Zeit so angefangen hat mit der Transition, sage ich mal. Die war früher eigentlich so, ich sag mal, konventionelle Influencerin, hat sich dann halt sehr, sehr stark weiterentwickelt und auch sehr authentisch übrigens, wie ich finde. Also ich habe sie auch schon getroffen, ist eine ganz, ganz tolle, herzliche Person und in der Hinsicht auf jeden Fall ein Vorbild. Also total cool, dass sie sozusagen ihre Reichweite genutzt hat, ihre Transformation sozusagen ja da auch zu begleiten. Ansonsten ist es tatsächlich so, so richtig große Nachhaltigkeitsinfluencer, die sind, kannst du nicht vergleichen mit den, ich sag mal, konventionellen Influencern irgendwie, weil du da schon in anderen Größenordnungen einfach unterwegs bist. Also wie gesagt, Luisa Dellert ist, glaube ich, so mit Luisa Neubauer natürlich, die dann so zur Influencerin avanciert ist, aber die ist ja auch erst spät, also frühestens ab 2019 groß geworden. So viele gibt's da eigentlich gar nicht. Also inzwischen gibt es immer mehr so, ich habe neulich eine Bergdoktor-Schauspielerin gesehen, ich komme leider, sie spielt, glaube ich, eine Lynn oder so, die sich auch für sowas einsetzen, die auch eine relevante Followerschaft zumindest hat, aber so an diese mehrere Millionen oder so, kommt da, glaube ich, noch keiner ran.
Aber welche von den InfluencerInnen konsumierst du denn da gerne?
Ich war, als ich angefangen habe, ganz großer Fan von Naturlandkind. So, die fand ich ganz, ganz toll. Viktoria Hein, die hat inzwischen auch mehrere Bücher geschrieben. Eins über Nachhaltigkeit mit Familie, weil sie ja selber Sozialpädagogin oder sowas ist. Und eins übers Backen, weiß ich auf jeden Fall. Also die fand ich schon immer total cool. Dann Zero Waste Deutschland phasenweise. Ich weiß nicht, Inga ist, glaube ich, gerade jetzt wieder so ein bisschen mehr in der Pause, aber hat letztes Jahr wieder so ein Comeback gefeiert irgendwie und zwar nicht total cool. Da habe ich mich sehr gefreut, weil sie ja auch aus Leipzig kommt und ich sie halt auch persönlich kenne inzwischen und ja, einfach ihre Inhalte sehr, sehr schätze. Und ansonsten natürlich so, also meine, inzwischen kann man tatsächlich sagen, so ein bisschen meine Bloggerinnen-Familie auch, die ich da einfach sehr, sehr schätze. Also mit Almut von Mädelsbande, übrigens auch hier aus Leipzig und total cool, mit Tati von den CapitalLetters.de, die auch total schöne Sachen macht und da einfach sehr, sehr viel bewegt mit der Franzi Schädel. Also es sind ganz, ganz viele Leute, die da halt so ihren Beitrag leisten, nachhaltig kritisch, die ja aus Halle kommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und ja. Also es sind einige dabei auf jeden Fall.
Ja, ist ganz interessant, dass du das sagst mit dieser Familie, weil man sich natürlich schon fragt, gerade wenn man so diese konventionellen InfluencerInnen anschaut. Ich kann mich noch erinnern, ganz, ganz früher gab es mal so einen Riesenstreit zwischen Dagi Bee und Bibis Beauty Palace, wo sich alle gefragt haben, oh mein Gott, woran liegt das jetzt? Ist das dieser Wettbewerb? Finden sie sich jetzt gegenseitig irgendwie doof? Wo ich mich auch gefragt habe, du bist nicht die einzige nachhaltige Influencerin. Man könnte sagen, gibt es da jetzt einen Wettbewerb oder ist es schon eher ein Support, den man da spürt?
Also ich habe schon den Eindruck, dass es ein ziemlich supportive Umfeld sozusagen ist. Also wir arbeiten auch wirklich alle sehr, sehr eng zusammen. Wir haben diverse Supportgruppen, wo wir so miteinander connected sind und halt uns auch austauschen, auch über Preise austauschen, auch über wer hat welches Angebot von welcher Marke bekommen, wie ist deren Strategie für dieses Jahr und so, ne? Und uns da halt wirklich auch kurz schließen, auch um eben generell ein gutes Preisniveau tatsächlich auch durchsetzen zu können, weil wenn halt einer einknickt und billiges Angebot macht, ne, dann hast du halt ein Problem. Und es gab mal so die Besprechungen in der einen Gruppe, so hey, irgendwie haben wir das Gefühl, die macht immer alle Aufträge, die quasi schlecht bezahlt sind, wo wir super schlechte Angebote bekommen haben, komm, wir holen die mal ins Boot und sprechen mal darüber. Ne? So, was für sie natürlich den Vorteil hat, dass sie besser bezahlt wird für ihre Arbeit, wesentlich besser bezahlt wird für ihre Arbeit und halt auch dann für uns, weil halt nicht einer sozusagen das ganze Preisniveau sozusagen runterdrückt, weil wir eigentlich schon versuchen, auch die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dazu zu bewegen, zu sagen, hey Leute, Fairness endet halt irgendwie nicht bei den Leuten, die am Ende dann sozusagen die Werbung für euch machen, weil wir halt im Endeffekt auch ein Design für euch machen. Wir schießen die Fotos, ja, wir texten den ganzen Kram und es kann ja nicht sein, dass es dann irgendwie in TKP sozusagen, also den Tausender-Kontakte-Preis sozusagen abgerechnet wird, sondern man muss halt auch sehen, dass da halt eine Arbeitsleistung dahinter steht, die über das, was Facebook für dich tut, wenn es deine fertige Anzeige, wo ein Fotograf ein Foto gemacht hat, wo ein Grafiker noch drüber gegangen ist, wo vielleicht noch ein Videograf dabei war, ne, das hast du ja alles vorher schon bezahlt sozusagen und dann da den gleichen TKP-Preis anzusetzen, ist einfach nicht fair. Ja? Mhm. Und das versuchen wir schon sehr, sehr stark gemeinsam auch zu kommunizieren. Da findet sehr, sehr viel Absprache statt tatsächlich.
Ja, als du das erzählt hast, hat es bei mir auch so richtig Klick gemacht, weil ich auch dachte, klar, ist ja einfach nur logisch, dass man, wenn man sich ohnehin in einem nachhaltigen, fairen Sektor bewegt, dass man dann natürlich auch fair bezahlt werden will. Ich weiß nicht, inwiefern du da Einsicht hast, aber glaubst du, nachhaltige InfluencerInnen sind auch ein bisschen teurer als konventionelle?
Oh, das ist total schwer zu sagen. Ich glaube, dass wir schon sehr, sehr viel mehr Bewusstsein dafür haben und dass es aber auch viel damit zusammenhängt, sozusagen, wie professionell du das sozusagen betreibst. Ist das dein Job? Ja, dann bist du auch als konventioneller Influencer, würde ich jetzt einfach mal sagen, darauf angewiesen, dass du ordentlich bezahlt wirst, weil sonst kommst du halt vorne und hinten nicht hin, ne? Wenn du natürlich irgendwie, sage ich mal, das als Hobby nebenbei betreibst, dann bist du auch froh, wenn du mal einen Fuffi irgendwie kriegst für irgendwas und das Produkt vielleicht noch vermeintlich gratis, wobei du das ja auch versteuern musst. Das heißt, es ist jetzt nicht so, als wäre da jede Sache ein Geschenk. Ne? Also es gibt auch Sachen, die schicke ich wieder zurück, wenn die ungefragt kommen, weil ich sage, ey, ich möchte das nicht versteuern. Also Quatsch, braucht es nicht. Ne? Mhm. Passiert auch.
Ich habe zwar schon gesagt, es gibt ja jetzt einen nachhaltigen Trend beim Influencertum, aber es gibt ja trotzdem noch die ganz konventionellen, die irgendwie 73 Adventskalender testen, die DM-Hauls machen, all sowas. Und so von außen betrachtet sieht das ja immer nach ziemlich leichter Content-Produktion aus, also wo man irgendwie nicht so viel Arbeit reinstecken muss. Ich meine, du machst viele Infoposts, wo du super viel Recherche einfach rein investierst. Das wirkt ja dann grundsätzlich erstmal schon nach viel, viel mehr Arbeit. Hast du manchmal den Moment, wo du dir so denkst, boah, ich könnte es auch eigentlich viel, viel leichter haben in diesem ganzen Business?
Boah, ich glaube, man könnte es sich auch im Alltag sehr viel einfacher machen, wenn man einfach sozusagen seine ganzen moralischen Ansprüche über Bord wirft und sagt, jo, ab zu H&M, ich kleide mich heute neu ein und wenn es mir nicht gefällt, dann schmeiße ich es halt in 3 Tagen wieder weg. Mhm. So, ne, weil hat ja nur 5 Euro gekostet. Klar ist es einfacher, aber dafür ist irgendwie doch zu viel Moralbewusstsein irgendwie da, dass ich sagen könnte, jetzt irgendwie, das schmeiße ich jetzt total über Bord. Aber ja, klar, man könnte es sich einfacher machen. Ich habe, glaube ich, das Glück, dass ich sozusagen ja beruflich das Zeug recherchieren kann, was ich dann im Privatbereich auch wiederum irgendwie nutzen kann, weil es mir bei mir ja auch viel darum geht, sozusagen so eine Hilfestellung dazu zu leisten, dass Menschen nachhaltigere Alltagsentscheidungen treffen können oder zumindest wissen, was zum Beispiel in den Produkten drin ist oder was für Folgen das hat, wenn man, keine Ahnung, mit Weichmacher XY in Kontakt kommt. Ne? Insofern sind es zumindest Sachen, die mir dann im Alltag auch irgendwie weiterhelfen. Also ich, kann da in doppelter Hinsicht von zehren, sag ich mal.
Hilft dir denn Instagram auch persönlich an sich? Also hast du schon selbst viel gelernt von Instagram?
Total. Also ich habe darüber auch sehr, sehr viele Sachen so kennengelernt einfach. Total viele. Also ich habe ja 2 Kinder und total viele so Spielideen für Kinder. Klingt jetzt total blöd, ne? Aber irgendwie für so verregnete Tage oder sowas. Wenn du nicht so weißt, was machst du jetzt schon wieder? Irgendwie das 8. Mal irgendwie die Knete rausholen. Oh, hast du auch keine Lust drauf. Und dann gibt schon echt coole Accounts, die einem da viele Anregungen einfach geben. Aber auch natürlich so in Sachen Nachhaltigkeit. Also ich komme darüber ja auch in Kontakt mit ganz, ganz unterschiedlichen Firmen auch einfach, die irgendwie coole Ideen haben oder die Sachen anders machen und wurde dazu auch schon, da selber auch schon sehr, sehr oft inspiriert, sage ich mal. Und gerade durch so Aufarbeitungen, wie zum Beispiel von dem Account Nachhaltig Kritisch, die ich total feiere, da lerne ich auch immer wieder was und bekomme irgendwie Themen aufs Tableau, wo ich denke, ah, huch, ja, spannend, stimmt, darüber habe ich mir irgendwie noch nie Gedanken gemacht, weil, also selbst nach 6,5 Jahren sind es ja jetzt ungefähr, habe ich noch nicht jeden Themenbereich, den es irgendwie gibt, ne, also komplett durchdacht. So dieses ganze Thema Bauen zum Beispiel ist so groß, alleine da diese einzelnen Baustoffe, dann die Farben, dann die Lacke irgendwie, ne, lerne ich auch definitiv jedes Mal wieder etwas Neues.
Du hast gesagt, du hilfst ja Menschen dabei, irgendwie nachhaltigere Entscheidungen zu treffen in ihrem Leben. Eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie nachhaltig kann es überhaupt sein, Content-Creatorin, Influencerin quasi zu sein? An sich ist es ja so, dass der nachhaltigste Konsum eigentlich gar kein Konsum ist. Und Trotzdem basiert ja dieses Geschäftsmodell, Content Creation, Influencer-Dasein, darauf, dass man eben Werbung für Sachen macht, die dann gekauft werden. Wie nachhaltig ist das?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich habe mich damit auch schon selber sehr, sehr oft kritisch auseinandergesetzt, weil es natürlich erstmal voll der Widerspruch ist, ne? Deswegen sage ich aber auch ganz, ganz oft dazu, und ich habe sogar mein Media-Kit stehen, was ich meinen Kundinnen und Kunden vorher schicke. Mein Ziel ist nicht, dass Leute denken, oh, habe ich gesehen bei Marisa, das kaufe ich jetzt nach, ich brauche es eigentlich überhaupt nicht. Ja, sondern, dass Leute, wenn sie nach einer Alternative suchen, dann quasi irgendwie Marke XY im Kopf haben. Ne? Also das ist halt einfach so, alleine was Lebensmittel betrifft, wir können nicht nicht konsumieren, außer wir leben alle jetzt irgendwie halt in so einem Selbstversorgertum. Aber selbst dann müsste man ja noch irgendwo Strom und Wasser beziehen. Also konsumfrei ist eigentlich quasi unmöglich in unserer Gesellschaft, in der wir leben. Ne? Also du brauchst halt einfach so ein paar Sachen immer mal wieder. Ja? Und genau für diese Situation, wenn du vor der Entscheidung stehst, okay, ich möchte mir jetzt irgendwie etwas Neues kaufen, keine Ahnung. Ich brauche jetzt einfach mal ein neues Oberteil und ich habe jetzt keine Lust, das irgendwie Secondhand zu shoppen. Oder ich habe sogar Lust, das Secondhand zu shoppen. Ich habe schon mit Secondhand-Seiten zusammengearbeitet. Ne? Dann weiß ich einfach, ah ja, da gibt es ja irgendwie diese Seite, dort werde ich fündig, das speichere ich mir irgendwie ab. Ne? Oder ich brauche irgendwie eine Alternative dazu. Aha, ja, gerade gibt es da und da ein nachhaltiges Angebot. Oder Mobilfunkanbieter. Ich kenne keinen Menschen, der keinen Mobilfunkanbieter hat. Ich kenne auch keinen Menschen, der kein Konto hat. Ich habe auch schon mit einer nachhaltigen Bank zusammengearbeitet, ne? Weil auch dort gibt es Alternativen. Stromanbieter, ja? Ich kenne auch niemanden, außer er lebt vielleicht Navigier und kümmert sich nicht um den Kram, ja? Der keinen Stromanbieter hat. Es gibt einfach ganz, ganz viele Lebensbereiche, wo wir nicht konsumieren können, oder wo wir es halt nicht vermeiden können, einfach Geld auszugeben, wo wir aber nachhaltigere Entscheidungen treffen können. Und genau darauf will ich eigentlich hinweisen, dass wenn man sozusagen etwas Neues braucht, dass man dann eben weiß, ha, das ist die Anlaufstelle, da habe ich irgendwie einen Post zu gesehen, habe ich mir abgespeichert, das ist eigentlich die Idee. Und das sage ich auch meinen Kundinnen und Kunden, dass ich nicht möchte, dass hirnlos irgendwelche Rabattcodes eingelöst werden, dass das nicht das Ziel unserer Zusammenarbeit sein darf.
Ich finde, bei dir kommt es auch mega gut rüber. Also ich finde, du machst es auch richtig, richtig gut, weil du, glaube ich, auch noch gut die Waage hältst zwischen, das ist so wirklich mein eigener Content und das ist jetzt nur Recherche und das ist gar keine Kooperation und Kooperation. Ne? Manchmal wird man ja auch einfach komplett überflutet von ganz normalen InfluencerInnen, wo man sich denkt, ah, du hast in 2 Wochen irgendwie 3 Shampoos getestet, angeblich, mit denen du aber auch allen Kooperationen irgendwie hast. Das wirkt natürlich gar nicht authentisch. Aber was ich ja auch immer finde, ist, dass gerade im nachhaltigen Bereich, dass da immer noch mal ein bisschen genauer hingeschaut wird, auch von der Community, von den Leuten, die das konsumieren. Hast du auch das Gefühl und glaubst, es hängt vielleicht ein bisschen gerade mit diesem Widerspruch zusammen, dass natürlich nachhaltiges Influencen immer schon generell ein bisschen mehr voller Widersprüche ist als dieses klassische Influencen?
Oh, voll. Ich habe vor allen Dingen das Gefühl, dass alle erwarten, nur weil man sozusagen sich für mehr Nachhaltigkeit stark macht, dass man selber sozusagen Mutter Teresa ist und alles richtig macht. Man darf eigentlich gar nichts falsch machen, weil dann ist man sozusagen schon unauthentisch. Was ich aber völlig Murks halte, weil im Endeffekt, also erstens, ich glaube, es geht jedem so, dass man manchmal es besser weiß und trotzdem eine doofe Entscheidung trifft, weil man irgendwie gerade vielleicht gestresst ist, vielleicht einfach auch gerade nicht so richtig die Kapazitäten hatte, nach einer Ausweichmöglichkeit zu suchen oder so. Und ich bin auch nur ein Mensch, es passiert mir genauso. Inzwischen haben verschiedene Lebensumstände dafür gesorgt, dass ich zum Beispiel vom Zero Waste ziemlich Abstand nehmen musste, weil meine Tochter nämlich sehr, sehr viele Allergien hat. Und deswegen ist sowas wie ein Unverpacktladen, wo halt einfach mal jemand mit einem falschen Löffel wo reinkommen kann, bei einer hochallergischen Person leider bescheiden. Geht halt nicht, ja. Das heißt, ich brauche die Sicherheit, dass da ein Hersteller drauf schreibt, kann keine Spuren enthalten sozusagen, ne? Habe ich halt leider woanders nicht. Das heißt, unsere Motivation, unverpackt einzukaufen, die 3 Lebensmittel, die mein Mann und ich sozusagen nur zu zweit verbrauchen, wo sie nicht von mit ist. Inzwischen gibt's davon fast gar keine mehr, weil sie halt jetzt einfach auch schon 4 Jahre alt wird, ne? Schwierig geworden, ne? Trotzdem weiß ich aber, ey, jede Plastikverpackung, die man sozusagen einspart, ist einfach Gold wert. Und es ist wirklich, wirklich wichtig. Und ich versuche es auch an jeder Stelle, wo es möglich ist, irgendwie selber weiterhin umzusetzen. Auch wenn es halt viele Stellen gibt, wo ich einfach sagen muss, okay, und an der Stelle muss ich halt gucken, dass ich das für mein Kind erstmal sozusagen korrekt regle. Ne? Und ich glaube halt, dass viele eben erwarten, dass man da immer komplett konsistent ist, keine Fehler macht und so. Sonst darf man überhaupt nicht den Finger erheben und darüber sprechen. Ich finde das total schwierig. Man sollte vielleicht erst den ersten Stein werfen, wenn man selber irgendwie perfektioniert hat. Ne? Und klar, ich verstehe irgendwo, woher das kommt. Man möchte sich ungern von jemandem etwas erzählen oder sich belehren lassen, der selber nicht perfekt macht. Aber ich habe auch ehrlich gesagt versucht, diesen Anspruch des Belehrens sozusagen einfach rauszuhalten und halt zu sagen, hey, guck mal, wenn du auf der Suche nach einer nachhaltigen Alternative bist, try this one. Oder halt bei so ganz klassischen Informationsposts zu sagen, hey, guck mal, das ist irgendwie der Wissensschatz, was können wir jetzt eigentlich tun? Und dann auch wirklich Sachen aufzulisten, wo sich quasi jeder was rauspicken kann, je nach aktuellen Kapazitäten. Weil es ist natürlich klar, dass ein Studi-Single irgendwie andere Kapazitäten hat, als alleinerziehende Mutter von 3 Kindern, die 8 Stunden arbeitet, dann ihre Kinder holt und halt einfach in einem ganz anderen Hamsterrad rennt, als jemand, der Single ist, keine Verpflichtung hat und bestenfalls noch finanziell gut aufgestellt.
Ja, total. Also sehe ich komplett ähnlich. Ich finde, du sprichst halt super reflektiert darüber und hast da, glaube ich, eine gesunde Distanz. War das schon immer so? Weil eigentlich reden ja auf Social Media, gerade Leute, die das beruflich machen, immer wieder darüber, dass damit ein großer, großer Druck einhergeht, immer alles perfekt machen zu müssen.
Boah, schwierig. Also es gibt natürlich auch Situationen, denen mache ich mir Druck, ne, wo ich dann denke, oh, irgendwie ist das jetzt gerade schlecht. Aber ganz ehrlich, ich sehe es erstens so, ich muss nicht mein ganzes Leben auf Social Media ausbreiten. Also in den Nachmittagen nehme ich das Handy oft auch gar nicht in die Hand, einfach weil ich sage, so, das ist die Zeit, die gehört mir und meinen Kindern. Ja, und das ist am Ende des Tages erstmal das Wichtigste. Ne? Und da ist das Handy dann auch gar nicht dabei und da habe ich auch nicht das Bedürfnis, dann irgendwie alles zu rechtfertigen und ich stelle auch inzwischen wirklich nur noch das ins Internet, wo ich dann halt auch Bock habe, das auszudiskutieren mit irgendjemandem, weil du halt immer damit rechnen musst, dass irgendjemand dann halt darüber diskutieren möchte und es gibt auch, also selten, muss ich tatsächlich sagen, selten, aber auch so niveaulose Nachrichten, ich sage, das beantworte ich einfach gar nicht, weil ich muss mich auch nicht auf jede Diskussion einlassen, die irgendwie da stattfindet. Aber natürlich, ansonsten ist ein Austausch von Argumenten immer schön und wichtig, ne, und da versuche ich dann auch irgendwie drauf einzugehen. Manchmal regt es mich auch total zum Nachdenken an, ich nehme das dann auch echt mit und versuche daraufhin irgendwie was zu ändern oder schreibe auch nochmal eine Richtigstellung oder sowas oder sage, ey Leute, guck mal, hier kam irgendwie das Feedback, war eine Perspektive, die habe ich nicht gesehen, möchte ich gerne mit euch teilen und versuche halt auch damit irgendwie transparent umzugehen. Aber ich sehe es halt, wie gesagt, nicht als meine Aufgabe. Also ich vermarkte ja auch eigentlich nicht mein Privatleben dort sozusagen, sondern meine Informationen. Und deswegen betrifft mich das, glaube ich, weniger, als es andere Leute betrifft, die halt sozusagen ihr Privatleben vermarkten und damit halt ihr Geld verdienen. Ne? Mhm. Weil da hast du wahrscheinlich auch einen anderen Druck, dass dein Kind immer perfekt angezogen sein muss. Was mein Kind anhat, das bekommt niemand zu sehen. Nur wenn ich es halt unbedingt teilen möchte, weil ich mein Foto von hinten poste. Ja? Oder wie es bei mir in der Bude aussieht oder so. Das spielt ja an meinem Kanal eigentlich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Klar, manchmal teile ich mal was irgendwie, wenn es lustig ist oder mir was auffällt. Aber ich glaube, da bin ich in einer ganz guten Position, weil ich eben nicht mein Privatleben vermarkte und damit mein Geld verdiene oder meine Beziehung oder sowas, ne, sondern halt sozusagen ein Infothema habe. Und damit bin ich auch ganz fein, ehrlich gesagt.
Aber hast du bei dir eine Entwicklung oder eine Veränderung gemerkt? Ich meine, du hast ja auch, als du angefangen hast auf Instagram, warst du ja noch quasi ohne Kinder, noch nicht verheiratet, ohne Haus. Man sagt ja auch immer, man ist am besten auf einer Plattform, wenn man sie auch selbst richtig aktiv nutzt, also wenn man richtig viel konsumiert, wenn man richtig viel liked, kommentiert und so. Und ich meine, inzwischen hast du 2 Kinder. Hat sich da bei dir irgendwas verändert, dass du selbst auch gar nicht mehr so viel auf Instagram aktiv sein kannst, nicht mehr so viel aktiv sein möchtest, obwohl es vielleicht smart wäre vielleicht?
Also ich habe tatsächlich Bildschirmzeiten eingerichtet, also ich kann dann quasi, also ich bekomme dann immer ab 15 Uhr, das ist eigentlich meine Zeit, aktuell ist es noch ein bisschen anders, weil ich habe ja letztes Jahr ein Kind gekriegt und dadurch wurde nochmal alles voll durcheinander gewirbelt, was unseren ganzen Rhythmus betrifft, aber sonst war es immer so, ich habe 15 Uhr mein Kind geholt von der Kita und ab da war quasi dann Instagram dicht, so, ab 19 Uhr konnte ich es dann wieder öffnen. So, und habe dann manchmal noch so ein Recap vom Tag oder irgendwas, was mir halt begegnet ist irgendwie, wenn ich bei DM was Spannendes entdeckt habe oder so, was ich gern teilen wollte, online gestellt. Und ansonsten versuche ich aber eigentlich, das Handy möglichst wegzuhalten, wenn ich quasi die Kinder habe. Einfach, weil ich halt denen nicht vorleben möchte, dass man ständig aufs Handy schaut. Macht man sowieso viel zu häufig, auch ohne, dass man diese App öffnet, ja, sondern da rufst du mal die Mutti an, dann kommunizierst du noch mit dem über das Treffen und dann muss noch irgendwie, die Kita hat auch eine App, wo man dann auch noch reingucken muss und so, ne. Also es sind schon so genug Sachen, weshalb man irgendwie auf ein Display guckt, meine Rezepte sind im Handy, ne. Also es ist eh furchtbar, wie oft man dieses Gerät in der Hand hat und wenn du dann noch irgendwie in so einen Reel-Strudel gezogen wirst, also ich mache das jetzt innerhalb meiner Arbeitszeit quasi, so in meinem Zeitfenster, wo ich halt arbeite, da benutze ich das. Oder auch manchmal, wenn ich Kinder frei habe oder so, ne, gucke ich da auch mal rein. Oder Zugfahrten irgendwie außerhalb der Reihe, keine Ahnung. Oder mein Sohn schläft oder so. Aber ich versuche schon wirklich, es zu minimieren, währenddessen das früher also völlig unreflektiert. Ich hatte überhaupt keine Beziehung dazu eigentlich. Das war so, klar, mein Handy und ich, das war halt einfach immer mit dabei, ne? Und war auch überhaupt nicht schlimm, weil die anderen Erwachsenen machen es ja genauso. Insofern, ja, hat sich das schon verändert, dass man da einfach ein bisschen bewusst damit umgeht. Aber das finde ich auch gut. So, ja, also,
ich finde das auch richtig, richtig gut. Ich kann das auch richtig, richtig gut nachvollziehen, weil mein Job ja quasi auch sehr handybezogen ist irgendwie. Und ich dann trotzdem außerhalb meiner Arbeit das eigentlich immer versuche wegzulegen und das immer eigentlich auch bei anderen Leuten richtig nervig finde, wenn die permanent am Handy sind, was die dann immer richtig seltsam finden, weil sie sich natürlich auch denken, hey, du machst das doch beruflich, warum hast du jetzt ausgerechnet ein Problem mit dem Handy? Aber ich glaube, man merkt irgendwie so, nee, das ist es nicht.
Ich finde es ja so schon erschreckend. Also ich meine, ich bin ja immer ganz froh, dass ich sagen kann, ja, aber ich mache das beruflich, deswegen habe ich 3 Stunden Screentime. Ja, so. Aber trotzdem, wenn du dann irgendwie siehst, also ich habe halt 3 Stunden auf diesen Handy-Display geguckt, das ist ja vollkommen schockierend eigentlich. Und ich weiß, bei anderen Leuten sieht das ja noch viel, viel schlimmer. Also, also ich weiß nicht, so die Couple-on-Tour-Girls, die haben mal irgendwie geteilt, wo die dann so 11 Stunden Screentime. Ich dachte so, oh mein Gott, ich würde schreiend wegrennen, ey. Da wäre ich voll das Wrack einfach. Weil das, nee, das würde mich absolut killen, ne? Wenn du halt die ganze Zeit auf dieses kleine Display guckst, also irgendwie, nee. Von daher, ja, ist es wirklich, es ist ein Segen sozusagen, dass meine Kinder mich daran erinnern, nicht auf dieses Ding zu gucken. Bin ich echt dankbar für.
Aber glaubst du, Instagram ist trotzdem noch der Kanal für deine Zukunft? Oder denkst du dir, vielleicht hast du in 5 Jahren auch das Gefühl, dass du dieses Handy einfach nur wegschmeißen willst und in den Wald ziehen möchtest oder so, reisen gehen, was auch immer?
Boah, ja, gute Frage. Auch übrigens ein Thema, was wir super oft unter uns so Blogger-Mädels diskutieren, so, sag mal, wie lange ist das eigentlich noch mit Instagram und so? Aber jetzt mit Threads haben die ja eigentlich nochmal sowas ganz schön Gutes gelauncht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es doch noch länger relevant bleibt, mal gucken. Aber das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt ja auch schon sozusagen breiter aufstelle, einfach weil ich nicht nur von einer Plattform sozusagen abhängig sein will, sondern halt auch sozusagen Standing, was außerhalb Instagrams funktioniert, irgendwie haben möchte. Und das mache ich ja durch die Bücher, durch die Website, durch den Podcast und habe auch noch so ein paar andere journalistische Projekte sozusagen als Freie. Und das beruhigt mich dann auch ganz gut, dass ich weiß, okay, das ist halt nicht das Einzige, was ich jetzt irgendwie sozusagen habe, auch wenn es gerade einen Großteil ausmacht. Aber ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir in 5 Jahren noch auf Instagram abhängen. Welche Form es dann hat und welche verrückten Formate es bis dahin dann gibt, keine Ahnung.
Instagram hat sich ja jetzt ohnehin schon auch ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Du hast ja schon die Reels angesprochen. Mhm. Das ist ja auch das, was ganz viele Content-CreatorInnen immer wieder kritisieren, dass sie sagen, oh, es geht nur noch um Videos und gar nicht mehr um Fotos oder Bildbeiträge, um die es früher irgendwie ging. Merkst du das bei dir, dass so sich, keine Ahnung, Likes verändern, wenn du nur Bildposts machst oder versuchst du jetzt auch besonders viel auf Reels zu setzen?
Ich bin ja ein klassischer Infopost-Account irgendwie, ne? Ich habe sehr, sehr viel so von vielseitigen, also im Sinne von viele Slides hintereinander Posts gelebt, wo ich halt Dinge erklärt habe, auch Informationen geliefert habe, die sozusagen einfach einen bestimmten Raum brauchen, die man auch, finde ich, gelesen haben muss, statt irgendwie halt so einen Kurzabbruch, ne? Also ich struggle selber sehr damit, das irgendwie in Videoformate zu übersetzen. Und habe das Gefühl, dass der Anspruch der Konsumentinnen an die Inhalte auf dieser Plattform extrem runtergegangen ist, zugunsten von hahaha, lustig, Hauptsache kurz irgendwie. Also die Aufmerksamkeitsspanne, die man im Instagram-Post widmen möchte, ist gefühlt immer kürzer geworden, was ich selber sehr traurig finde. Weil wie gesagt, die Themen, die ich halt bearbeite, die lassen sich halt entweder nur sehr, sehr verkürzt irgendwie darstellen, was ich echt deprimierend finde, weil das ist super unbefriedigend einfach, wenn du irgendwie ein Thema, du willst da reintauchen irgendwie, ne? Und dann merkst du halt so, ey krass, mit diesen Infoposts, die halt mal richtig gut funktioniert haben, wo ich irgendwie 8000 Leute mit, also wo 8000 Leute gesagt haben, hinterlassen wir ein Herz, also das ist quasi unmöglich geworden. Und vor 2 Jahren war das halt noch voll anders. Da bin ich tatsächlich auch noch voll in der Findungsphase, wie ich das am besten mache und wie ich damit umgehe, weil ich halt diese, also mich macht das irgendwie traurig. Und ich habe eigentlich einen anderen Anspruch an meine Arbeit. Also man muss für lustige Sachen auf jeden Fall auch arbeiten. Also es fällt mir total schwer zum Beispiel. Aber ich bin halt einfach kein Comedy-Typ und ich möchte auch eigentlich nicht die Comedy-Sparte sozusagen bedienen. Und daher finde ich das echt irgendwie für mich oder uns so in unserer Sparte ein bisschen frustrierend, sage ich mal. Und ja, ich habe voll das Gefühl, sich das verändert hat, weil die Leute gefühlt, wie gesagt, kürzere Aufmerksamkeit spannend. TikTok war da irgendwie, hatte auch beste Vorarbeit in dieser Hinsicht sozusagen geleistet, ne? Die Leute dahin zu erziehen, dass halt irgendwie Videos und Hauptsache so kurz wie möglich und catchy beginnen, sonst bleibe ich erst gar nicht dran irgendwie. puh, also irgendwie schwierig.
Ja, das klingt super, super schwer. Aber ich habe auch, als ich mir deine Posts angeschaut habe, dachte ich auch, es lässt sich einfach wahnsinnig schwer übersetzen. Also ist ja...
Es ist voll schwierig, es ist einfach ein anderes Format halt, ne? Mhm. Es hat einfach halt, du hast halt eine längere Geschichte, dafür reichen halt 1:30 nicht aus. Mhm. Und vor allem, wenn der Anfang noch so catchy sein muss, dass du entweder ein Clickbait da reinpacken musst oder halt irgendwie was völlig verdrehen musst, um es dann am Ende irgendwie aufzulösen, ne? Mhm. Das ist irgendwie schwierig.
Ich glaube, am besten funktioniert es ein bisschen noch bei diesem ganzen Kochthema.
Ja, einige Rezepte mache ich auch gerne so. Rezepte finde ich, das finde ich auch geil.
Ja, ne, das ist schön. Das gucke ich auch, gut weg und so. Das, und ich glaube, da auf einer nachhaltigen Schiene das zu machen, das funktioniert schon irgendwie. Ja,
auf jeden Fall.
Aber alles andere.
Aber ich muss da eine Lösung finden, weil man muss sich ja auch irgendwie dem Publikum anpassen und dann, mhm, da halt irgendwie andere Formate finden. Aber es ist noch ein längerer Weg, der da vor mir liegt, glaube ich.
Ja, ich meine, gerade auch Unternehmen, ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber die werden ja auch wissen, dass Reels irgendwie besser funktionieren, eine größere Reichweite haben und so. Und ich glaube, auch dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, mehr auf Reels zu setzen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache inzwischen auch viel mit Reels. Das hat sich auf jeden Fall verändert sozusagen, mhm, auch die Häufigkeit. Denn inzwischen kommt jede Woche mindestens eigentlich ein Reel irgendwie online und das war früher definitiv anders. Ich hänge der Zeit immer noch ein bisschen her, wo Bildposts bei Instagram Premium waren.
Wobei du ja jetzt auch reisen warst und das, ja, da waren ja auch ein paar Reels, oder? Die du, ja, da gemacht,
genau,
hast.
Genau, da auch so den Camper mal gezeigt und sowas und so ein kleiner Urlaubs-Recap.
Es war eine sehr gute Kooperation übrigens, war ich ein bisschen neidisch auf den, ja, Camper. Wie sehr hast du dich darüber gefreut?
Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil wir haben diese Reise geplant, dann habe ich quasi der Firma geschrieben, hey, sag mal, wie sieht's denn aus? Wir würden das gerne machen, habt ihr irgendwie Bock da zusammenzuarbeiten? Und als sie dann ja gesagt haben, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Einfach weil sich, also weißt du, wenn ich auf jemanden zukomme und das sozusagen vorschlage, ist es halt einfach nochmal ein Ticken authentischer, auch für mich, weil ich ja einfach weiß, warum möchte ich das machen und so, ne, als andersrum. Auch wenn es natürlich coole Anfragen auch gibt von Sachen, wo ich denke, ah ja, wollte ich schon immer mal machen, voll schön, dass ihr euch gemeldet habt irgendwie. Genau, aber klar, so rum ist natürlich immer nochmal der coolere Weg irgendwie so ein bisschen.
Wie oft passiert das, dass du selbst auf Unternehmen zugehst?
Inzwischen immer mehr, weil tatsächlich ist es so, dass ich, also oder dass ich und meine Kollegin Eindruck haben, dass immer mehr sozusagen in dieser Influencer-Geschichte abgebaut wird einfach auch. Mhm. Und deswegen muss man tatsächlich immer häufiger Initiative ergreifen sozusagen und sich dann auch gleich mit konkreten Ideen melden, ne? Also ich schreibe dann auch meistens schon hin, so was ich mir gut vorstellen könnte als Content-Idee, wie ich das umsetzen würde, pack ein Beispiel-Post rein und sowas. Und dann... ja, heißt abwarten.
Wie wählst du sonst deine Kooperation aus, wenn du nicht auf Unternehmen zugehst, sondern sie auf dich zukommen?
Also ich bin immer sehr skeptisch, wenn ich noch nie etwas von etwas gehört habe. So, weil jetzt so, also sind wir mal ehrlich, so dieser Pool an sehr von der Pike auf nachhaltigen Brands und sowas, ne, der ist schon wirklich übersichtlich. Also du kennst dich dann, also du kennst die zumindest, ne, und weißt irgendwie... Ah ja, habe ich schon mal von gehört. Ja, habe ich schon mal bei dem gesehen. Ne? Und ja, wenn es dann natürlich so Firmen sind, wo man noch gar nichts von gehört hat, dann denken, was ist das? Dann wird es immer noch mal so ein bisschen intensiver. Und dann gibt es halt meistens immer noch mal einen Mailwechsel, wo man dann noch mal so Nachfragen stellt und dann sagt so, ey, irgendwie, ja, es passt jetzt noch nicht so ganz. Ich muss irgendwie erst mal warten, wie es bei euch so weitergeht. Ob ihr dann noch irgendwie wirklich das Zertifikat kriegt, von dem ihr sagt, dass ihr euch gerade drum bemüht oder so. Ne? Also es hängt natürlich auch voll, also ist voll unterschiedlich, je nachdem, welcher Kategorie sich in eine Marke befindet. Ne? Bei einer Kleidungsfirma ist natürlich eben völlig anderes, also völlig anderen Kriterienkatalog sozusagen, als jetzt bei einer Firma für, keine Ahnung, Seifen oder so.
Gleichzeitig gibt es ja aber, finde ich, auch die Marken, die wirklich sehr, sehr präsent sind auf Social Media. Wie skeptisch bist du da, wenn du sie wirklich so gut kennst, weil du sie einfach schon so oft bei ungefähr jedem Influencer, jedem Content Creator gesehen hast?
Es kommt voll drauf an, welches Produkt es ist. Hast du was Spezielles im Kopf?
Ja, so was ich... Also Armed Angels ist was. Ich glaube, jede Person, die irgendwie Content Creation macht, der ich auf Instagram folge, hat mit Armed Angels zusammengearbeitet.
Schuldig. Also ich auch, ja.
Genau. Was ich aktuell auch oft sehe, ist so, also Koro auf jeden Fall. Mhm. Also im Sinne von Plastik reduzieren, weil man große Packungen kauft. Genau, ich glaube, das sind so Sachen, die ich sehr, sehr oft sehe.
Ja, kommt drauf an. Also bei Armed Angels ist es ja tatsächlich so, also die sind eine Fair-Fashion-Firma. Ist ja natürlich kein kleiner Rahmen mehr, sondern die sind halt schon sehr groß damit. Ich glaube, die gibt es auch bei Peek & Cloppenburg und sowas. Aber die machen seriös erstmal faire Kleidung, ne, also kann man auch guten Gewissens kaufen, würde ich sagen. Poro habe ich mir auch schon mal angeguckt tatsächlich. Ich mache auch immer mal so Brandchecks sozusagen. Armed Angels habe ich mir übrigens auch angeguckt, dann außerhalb von der Kooperation. Zu Poro habe ich so eine super gespaltene Meinung einfach. Also inzwischen gibt es das ja auch manchmal so im Laden zu kaufen, aber den Großteil, also du bestellst es ja irgendwie online, um dann Verpackungen zu sparen. Das ist schon immer so, boah, komisch. Kann man irgendwie fragwürdig finden, weil du, also gerade so bei den Sachen in Glas, du musst die auch voll einschlagen und so, und die machen das schon irgendwie mit umweltfreundlicheren Alternativen, aber super viel ist halt auch nicht bio und so, ne, und sie wollen halt auch nicht weg von der konventionellen Sparte, weil sie es nicht zu teuer machen wollen und so. Also ich hatte einen sehr, sehr offenen Austausch mit dem Gründer von Poro tatsächlich, weil ich eben einen Artikel über die geschrieben habe und einen Post gemacht habe und die dafür angefragt hatte, und dann hatte ich voll das lange Interview mit ihm und so, und das war schon sehr interessant. Ja, wie gesagt, ich habe dazu so eine sehr gespaltene Beziehung. Ich glaube, man muss es sich halt einfach nochmal genauer angucken. Ich finde, bei so Pflegeprodukten, wenn dir da jeder sagt, oh, das ist das Holze, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Wunderwaffe gibt, die irgendwie bei allen gleich wirkt und das super, also keine Ahnung. Vielleicht gibt es irgendwann mal sowas, aber das sind so Sachen, da wäre ich immer eher skeptisch, weil zum Beispiel jetzt bei Shampoo oder so finde ich total schwierig zu empfehlen, nur weil was bei mir funktioniert, muss nicht bei dir funktionieren, ne?
Ja, stimmt.
Oder auch so, gut, Gesichtspflege kommt drauf an, da kann man halt sagen, was für ein Hauttyp man ist zumindest, ne? So ein bisschen, dass man das abschätzen kann, aber auch oft irgendwie eher schwierig irgendwie. Da muss man, glaube ich, immer gucken, wenn das dann zu viele machen, außer die sind so super ausgeklügelt, ja.
Und wie enttarnt man dann am besten bei Firmen Greenwashing? Ich meine, das ist auch immer ein größeres Thema.
Voll. Also erstmal kommt es ja sozusagen darauf an, dass man bewerten muss, okay, was ist denn das Versprechen, was die geben? Und können die das einhalten? Und dann muss man das ja dann noch sozusagen im zweiten Strich abgleichen, Schritt abgleichen mit dem, was gibt's denn überhaupt auf dem Markt? Ist das denn überhaupt so das obere Ende der Fahnenstange oder werben die vielleicht mit einer Selbstverständlichkeit, ne? Jetzt ist ja zum Beispiel Mikroplastik in vielen Produkten verboten. Wenn da jemand ohne Mikroplastik draufschreibt, dann ist das halt nothing special, ja? Aber durchaus eine Sache, die halt immer noch passiert, ne? Oder als dann irgendwie mit DM hat ja mal mit umweltneutral geworben. Was zur Hölle ist umweltneutral? So, kein Mensch kann das irgendwie skalieren, ja? Und es hat ja dann sogar ein Gericht gesagt, dass das irgendwie so nicht geht, weil kein Mensch weiß, was das heißt, und man kann es auch irgendwie nicht belegen, ne? Aber es ist eine total große Herausforderung, gerade als Individuum, das jetzt nicht das irgendwie hauptberuflich macht, sage ich mal, das machen halt die wenigsten, ne? Das überhaupt zu bewerten. Deswegen würde ich halt immer gucken, gibt es seriöse Siegel, die das irgendwie belegen, ne? Weil, keine Ahnung, wie gesagt, so gerade ob etwas Bio ist, bei einem großen Unternehmen kannst du halt einfach nachweisen, belegen über ein Siegel das, oder sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass das erstmal sozusagen umweltfreundlich erzeugt wurde, ne? So als einen Punkt. Dann mit wem arbeiten die zusammen? Ne? Arbeiten die zum Beispiel mit irgendwelchen Umweltschutzorganisationen zusammen oder mit der Deutschen Umwelthilfe? Keine Ahnung, wo du weißt, das sind wirklich seriös arbeitende Organisationen, ne? Wenn die da ihr Siegel drauf geben, kannst du drauf vertrauen, ne? Das ist dann natürlich kein offizielles Label in dem Sinne, wie jetzt das Bio-Siegel oder so, aber da weißt du halt, okay, die haben da eine Nähe, das scheint zu passen. Verwirrend wird's dann, finde ich, bei so Sachen wie, wenn es so diesen deutschen Nachhaltigkeitspreis zum Beispiel gibt, der ging letztes Jahr im Bereich Telekommunikation an irgendeinen großen Mobilfunkanbieter, und ich dachte mir so, zur Hölle, was ist mit Retail? Das sind die einzigen, die einen komplett nachhaltigen Ansatz haben, so, und die haben ihn halt nicht gekriegt, wo du dann auch so daneben sitzt und dir denkst, das kann ja irgendwie nicht sein, ne? Da heißt halt dann wirklich einfach, ja, man muss ja wirklich genauer hinsehen, vielleicht halt eben mal gucken, wie sind denn so, wie wird das so in den Medien gesehen, welche Berichte gibt's dazu, aber ich meine, realistisch gesehen hat keiner die Zeit, das, wenn er jetzt im Supermarkt steht, zu machen, ne? Wenn du online das einkaufst oder so, dann hast du natürlich ein bisschen mehr Kapazitäten, vielleicht nochmal 2 Google-Suchanfragen zu starten, aber realistisch gesehen, wenn ich durch einen Drogeriemarkt laufe und ich kenne etwas nicht, dann gucke ich auch, hat das ein Bio-Label, ja, hat das ein Naturkosmetik-Zertifikat, ne? Wohlwissend, auch Naturkosmetik kann Inhaltsstoffe haben, die not perfect sind, ne? Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen Siegelkunde betreiben, wenn man es schnell machen will, sozusagen, und dann so Step by Step vielleicht einzelne Bereiche umstellen, ne? Dass man halt nicht von Anfang an sagt, ich muss jetzt ja alles perfekt machen, sondern okay, heute gucke ich mal, wie sieht's denn im Lebensmittelbereich aus? Ah ja, okay, das sind die 4 Bio-Siegel, die seriös sind. Ich versuche jetzt, das zu kaufen.
Die eine Sache ist ja Zeit und die andere Sache ist ja auch irgendwie Geld, über die man sprechen muss. Wie sieht denn quasi ein kostengünstiger, nachhaltiger Lebensstil aus?
Also ein kostengünstiger, nachhaltiger Lebensstil ist eigentlich, glaube ich, leichter als man denkt, wenn man halt den Anspruch, immer konsumieren zu müssen, beiseite legt. Ne? Also, weil eigentlich ist das Nachhaltigste, das zu nutzen, was man hat. Das heißt, Lebensmittel ist jetzt mal ausgenommen, weil die verbrauchen sich halt. Ne? Mhm. So, aber inzwischen kriegst du eine Handseife, das ist nicht teurer als eine Flüssigseife irgendwie zum Pumpen. Ne? Genau das Gleiche, es ist im Endeffekt mit einer festen Körperseife oder so, die sind auch nicht teuer. Ne? Und da hast du aber schon Verpackung gespart sozusagen. Oder auch inzwischen so die Eigenmarken von DM zum Beispiel, was so Naturkosmetik betrifft, sind total, total günstig und trotzdem ist es sozusagen Naturkosmetik mit teilweise Bio-Rohstoffen und so. Also da kann man schon echt viel, viel machen. Und was so diese großen Anschaffungen betrifft, ich glaube, da muss man sich einfach davon, also ich sag immer so, von der Einmachglasoptik irgendwie so ein bisschen verabschieden. Ne? Es muss nicht alles einheitlich sein. Man braucht auch nicht zwangsweise eine Edelstahl-Brotdose. Ja, man braucht auch keine Wasserflasche für 35 Euro. Ja, es reicht, wenn man die Clubmate-Flasche einfach mit Wasser wieder auffüllt. Ja, die gab's quasi gratis, ne? Und wenn man sich so von sowas verabschiedet und halt sagt, es muss halt auch nicht vom Fair Fashion Label sein, sondern ich gehe halt einfach, entweder kaufe ich ja gar nichts Neues, wenn ich nichts wirklich brauche, oder ich gehe dann halt hin und sage, jo, Unterwäsche braucht man vielleicht alle Jubeljahre mal neu, und dann gehe ich halt, keine Ahnung, wenn ich nicht das Geld habe, jetzt bei einem Fair Fashion Label mir da plötzlich 10 Unterhosen zu kaufen, weil ganz ehrlich, konnte ich mir noch nie leisten, da irgendwie 15 Unterhosen auf einmal zu kaufen, ja, und so ein bisschen was im Wechsel braucht man halt, ja. Und der kostet ja dann eine teilweise 15 Euro. Ja, also, ja, wer hat das Geld dafür? Dann gehe ich halt mal hin und gucke halt, Tchibo hat immer mal Sachen mit dem GOTS-Siegel. GOTS steht für Global Organic Textile Standard, das heißt, das ist ein sehr, 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 sehr renommiertes Label, was halt sagt, dass es fair entlang der gesamten Lieferkette verarbeitet wurde und eben vor allen Dingen Bio-Naturfasern zum Einsatz kommen, ne? Also total seriöses Siegel findet man teilweise auf Tchibo-Wäsche. Ernstings Family hat es meiner Meinung nach, glaube ich, auch manchmal. Also da gibt es auch kostengünstigere, bessere Alternativen. Ist natürlich immer schöner, wenn man sozusagen ein Unternehmen unterstützen kann, was von der Pike auf nachhaltig denkt, wo du sozusagen keine komischen Quersubventionierungen hast. Kann sich aber nicht jeder leisten. Ja? Mhm. Und dann sage ich halt immer, ajo, dann doch bitte mit Siegel, aber vielleicht vom Discounter ist besser als vom Discounter ohne Siegel, ja. Mhm. Und man hat auf jeden Fall schon was getan. Und ansonsten, was so Kleidung betrifft, man kann ja auch Kleidertauschpartys machen oder man wünscht sich dann halt mal zum Geburtstag irgendwie, wenn man sagt, ach, da gibt es dieses eine besondere Teil, dann wünscht man sich das vielleicht einfach mal, ne. Es ist nicht besonders nachhaltig, seine ganzen Plastikdosen irgendwie wegzuschmeißen und dann stattdessen irgendwie alles neu einzukaufen. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass die Sachen sozusagen im Kreislauf bleiben, lange genutzt werden und möglichst Neukauf vermieden wird.
Ja. An sich super logisch, ne?
Ja, und deswegen muss es halt auch eigentlich gar nicht sozusagen teuer sein. Klar, ey, ich habe heute einen Post gemacht zu H&M-Alternativen, ne? Und da kam dann auch so, ja, aber wenn ich da eine Jacke für 70 Euro sehe und die andere kostet halt die faire Alternative 400 Euro, ja, da weiß ich aber, dass ich die für 70 Euro kaufe. Ja, ist ja okay, wenn du sozusagen das Geld nicht hast, ne, 400 Euro auszugeben, es erwartet kein Mensch von dir, dass du dann diesen Winter ohne Jacke rumläufst oder so, ne? Aber... Mhm. Es gibt ja genug Menschen, sind wir mal ehrlich, die geben halt für eine Fast-Fashion-Winterjacke oder für eine, die unter unfairen Umständen produziert wurde von, keine Ahnung, irgendwelchen großen Marken, auch 400 Euro aus. Und die können dann aber ganz ohne Probleme diese 400 Euro, die sie sowieso in eine Jacke stecken würden, in die faire Jacke stecken. Darum geht es auch so ein bisschen Haushalten mit den Privilegien, die man hat.
Sehr wertvolle Tipps auf jeden Fall. Und das muss man sich wirklich immer wieder ins Gedächtnis rufen, glaube ich. Einfach diese ganzen Privilegien, die man hat, wenn man Geld hat, so, und was man damit machen kann.
Voll, und auch, dass eben die Erwartungshaltung natürlich irgendwie bei ärmeren Menschen eine ganz andere sein muss, als bei jemandem, der viel Geld hat, ja? Also ich sehe es jedem Menschen, der nicht viel Geld hat, nach, dass er zu Primark rennt und sich dort etwas holt, weil wir leben halt in einer, fucking Konsumgesellschaft, ja? Und da geht es halt darum, bei vielen Menschen noch, ich muss immer trendy und um Dings und ja? Und dann zu sagen, also ihr Armen, die ihr sowieso schon sozusagen hier irgendwie an vielen Stellen Abstriche machen müsst, ihr müsst euch jetzt auch noch als Einzige davon befreien, dort teilzunehmen im Sinne der Nachhaltigkeit, und alle anderen machen irgendwie munter weiter. Das kann es ja nicht sein, sondern wir müssen ja eigentlich dahin kommen, dass man sagt, ich habe halt einfach nur Lieblingsteile im Schrank, die sind dafür fair produziert und dafür eine kleine Menge statt irgendwie die Riesenmasse. Ich glaube, wenn wir so dahin kommen würden, das wäre schon cool, aber das erfordert sozusagen in erster Linie auch mal ein Umdenken von den Leuten, die halt mit vielen Privilegien ausgestattet sind, ja, weil deren CO2-Fußabdruck sowieso massiv größer ist als von den Leuten, die ohnehin wenig Geld haben, weil die haben ja auch wenig Geld zum Ausgeben und Konsumieren logischerweise. Ich glaube, wenn man es so sieht, ist diese Frage nach dem finanziellen Aspekt sozusagen, also die tritt ganz weit in den Hintergrund, weil vor allen Dingen erstmal Menschen gemeint sind, die über ausreichend Ressourcen verfügen, um das Geld in die Welt zu geben. Und die dürfen dann wirklich mal drüber nachdenken, Privilegiencheck machen. Okay, ich muss keine Jacke aus Kinderarbeit kaufen. Ich kann es auch anders.
Danke, dass du da warst. Das war sehr schön.
Ja, danke dir für die Einladung.